Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Susanne Ilka-Fief am Mikrofon. Willkommen zum Auslandsmagazin am Samstagmittag. Und das sind unsere Themen heute. Eine weltpolitische Lage, die sich immer weiter zuzuspitzen scheint. Während derzeit in New York bei den Vereinten Nationen um atomare Abrüstung gerungen wird. Ayman al-Zawahiri ist tot, so US-Präsident Joe Biden am vergangenen Montag. Wer wird folgen? Ist die Terrororganisation Al-Qaida damit empfindlich geschwächt? Wir blicken nach Kenia. Dort wird am kommenden Dienstag ein neuer Präsident gewählt. Ein Lackmustest für Frieden und Demokratie in diesem ostafrikanischen Land. Und Indonesien. Indonesien bekommt eine neue Hauptstadt. Weit entfernt von Jakarta auf Borneo. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Wladimir Putin, der seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan, die Atommacht China, die mit Militärmanövern reagiert. Iran, der verkündet, er verfüge jetzt über die technischen Mittel, eine Atombombe zu bauen. Nordkorea, das laut UN-Experten dabei ist, die ersten Atomwaffentests seit 2017 vorzubereiten. Entspannung, wenn nicht Abrüstung, beides scheint in diesen Tagen und Monaten ein Traumgespinst, wirkt wie ein Nachhall längst vergangener Zeiten. Und dennoch, in New York bemühen sich derzeit Spitzenpolitiker und Delegierte darum, die nukleare Bedrohung einzudämmen. Die Gespräche werden noch etwa 3 Wochen andauern. Atomwaffen in Zeiten wachsender Spannungen. Antje Passenheim mit einer Zwischenbilanz.
Unter diesem schlechten Stern stand die Kontrollkonferenz noch nie. UN-Generalsekretär Guterres schlägt Alarm.
And it occurs at a time of nuclear danger.
Die Welt befindet sich in einer Zeit nuklearer Gefahr, wie es sie seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht mehr gegeben hat.
Not seen since the height of the Cold War.
Die Welt sei heute nur ein Missverständnis oder eine Fehlkalkulation von der nuklearen Vernichtung entfernt, warnt Guterres.
Today humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation.
Die Beseitigung von Atomwaffen sei daher die einzige Garantie, dass diese niemals eingesetzt würden. Der Atomwaffensperrvertrag so wichtig wie nie. Diese Kontrollkonferenz sei es auch. So sieht es auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.
Und deswegen bin ich heute hier, um deutlich zu machen, dass die Bundesrepublik Deutschland für internationales Recht einsteht und für die Nichtverbreitung von Atomwaffen einsteht.
Der Atomwaffensperrvertrag besagt, dass nur die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien Atomwaffen besitzen dürfen. Die 4 anderen mutmaßlichen Atommächte, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea, sind dem Vertrag entweder nicht beigetreten oder wieder ausgetreten. Ziel des Abkommens ist es, die heute noch etwa 13.000 Atomwaffen weltweit zu kontrollieren, ihre Verbreitung zu verhindern, ihre Abrüstung voranzutreiben. Deutschland besitzt selbst keine Atomwaffen. Allerdings sind auf dem Flieger Horst Büchel in Rheinland-Pfalz nach Expertenschätzungen bis zu 20 US-Atombomben stationiert, die im Ernstfall von Kampfjets der Bundeswehr eingesetzt werden sollen.
Gerade in einem Moment, wo Staaten wie Russland oder Nordkorea offensiv auch mit Atomwaffen drohen, wo Arsenale wieder angereichert werden und wie Staaten wie Iran zur nuklearen Abschreckung greifen wollen, ist es umso wichtiger, dass die Staatengemeinschaft deutlich macht, wir stehen für das internationale Recht ein.
Allerdings überrascht die Grünen-Politikerin gleich nach der Landung viele noch vor dem UN-Gebäude mit einem Statement.
Der Einsatz für nukleare Nichtverbreitung und nukleare Abschreckung sind in diesen Zeiten kein Widerspruch. Der brutale Angriffskrieg Russlands macht deutlich, dass Nuklearwaffen leider eine bittere Realität sind.
Ganz spannend ist aber, dass natürlich Ihre Rede bei der Konferenz selbst vor allem auf Abrüstung abzielt. Also wirklich stärker, auch als ich das aus der Vergangenheit kannte.
Moritz Kütt vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg und zurzeit an der Princeton University hat bereits an mehreren Kontrollkonferenzen teilgenommen. Die Baerbock-Rede habe viele mit neuen Elementen beeindruckt.
Sie erwähnt den neuen Kernwaffenverbotsvertrag. Und sie erwähnt die Rolle von Opfern von Kernwaffen. Sie erwähnt die Beseitigung von Umweltfolgen von Kernwaffentests, für das Deutschland sich in Zukunft einsetzen möchte. Und das sind alles neue Themen, die vorher zumindest von Deutschland nicht erwähnt wurden.
Themen, die neben dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine kaum Platz auf dieser Konferenz finden, zumal die Kernwaffendiskussion lange in den Hintergrund gerückt war.
Also wir haben die letzten 20 Jahre, seit 1990 oder 30 Jahre, kaum darüber nachgedacht, bis jetzt dieser Krieg wieder ausgebrochen ist in der Ukraine, der russische. Vorher haben Leute gesagt, naja, Kernwaffen, das ist was des Kalten Krieges, damit müssen wir uns nicht mehr beschäftigen.
Immerhin säßen bei dieser Konferenz unter anderem auch die USA und Russland in einem Raum und redeten. Aus Moskau meldet sich schließlich Präsident Putin persönlich mit einer Botschaft. Der stellvertretende Leiter der Abteilung für Rüstungskontrolle des russischen Außenministeriums, Igor Wischnewetzki, trägt sie vor. Die russische Föderation ist fest davon überzeugt, dass ein Atomkrieg nicht zu gewinnen ist und er darf niemals gekämpft werden. Wie ernst das auch immer zu nehmen sei, sagt Kütt. Wichtig sei, dass die Abrüstung durch neue Wege angeschoben werde. Einer tauche in den Redebeiträgen immer öfter auf. Der Atomwaffenverbotsvertrag, der vor 5 Jahren in New York verhandelt worden ist, mit dem Ziel, eine Welt ohne Atomwaffen zu schaffen. Knapp 90 Staaten haben den Atomwaffenverbotsvertrag inzwischen unterzeichnet. Die NATO und damit auch Deutschland boykottieren das Abkommen. Ihrer Meinung nach ist es kontraproduktiv zum bestehenden Atomwaffensperrvertrag. Sie bauen auf die nukleare Abschreckung. Doch gerade durch die neuen Bedrohungen gewinne der Verbotsvertrag immer mehr an Ansehen, meint Kütt.
Wirklich sehr, sehr viele Staaten erwähnen das als wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Und im Prinzip selbst Deutschland. Annalena Baerbock hat den auch in ihrem Statement erwähnt. Hat gesagt, Deutschland ist froh, dort Beobachter zu sein. Oder Deutschland ist dort Beobachter.
Die Grünen hatten im Koalitionsvertrag durchgesetzt, dass Deutschland als Beobachter an einer Vertragsstaatenkonferenz teilnimmt. Im Juni war die Bundesregierung bei der ersten Konferenz in Wien vertreten, zum Unmut anderer NATO-Staaten. Doch Friedensforscher Kütt sieht es als Schritt in die richtige Richtung.
Eigentlich ist nur der neue Vertrag ein Weg in die Lösung, weil er eben nicht diese Zweiteilung macht zwischen Staaten, die Kernwaffen haben dürfen, und Staaten, die Kernwaffen nicht haben dürfen, wie es der Atomwaffensperrvertrag ja jetzt noch macht.
Im neuen Vertrag seien Kernwaffen einfach grundsätzlich verboten. Jetzt sei es an der Staatengemeinschaft zu bewirken, dass möglichst viele Länder dort beitreten, um sich diesem Ziel zu verpflichten.
Aus New York, Antje Passenheim mit Standpunkten zur Eindämmung der nuklearen Gefahr. Stolz verkündete US-Präsident Biden zu Beginn dieser Woche, Al-Qaida-Chef Ayman al-Zawahiri sei getötet worden. Durch einen gezielten Drohnenschlag der Amerikaner, als er sich auf seinem Balkon in Kabul aufhielt. Das Haus soll einem engen Vertrauten des afghanischen Innenministers gehören, was nahelegt, dass nicht nur die Taliban, sondern auch Pakistans Geheimdienst ISI von dessen Anwesenheit wussten, ihm diese offensichtlich auch ermöglicht hatten. Der 71-Jährige führte die Terrororganisation Al-Qaida. Was bedeutet sein Tod? Wer rückt nach? Oder bedeutet sein Tod womöglich das Ende von Al-Qaida? Anna Osius über al-Zawahiri und die Nachfolgefrage.
Ich rufe meine Brüder, die Muslime und die Gotteskrieger im Allgemeinen und insbesondere in Afghanistan dazu auf, sich hinter uns aufzureihen und uns zu unterstützen. Mit langen Botschaften wie dieser wandte sich der bisherige Al-Qaida-Chef Ayman al-Zawahiri in den vergangenen Jahren an seine Anhänger. Jetzt ist der Nachfolger Osama bin Ladens tot, der Terrordoktor, wie er oft genannt wurde. Den Spitznamen trug al-Zawahiri aufgrund seines Berufs. Er war gelernter Arzt aus Ägypten. Es hätte die Karriere eines Menschen werden können, der die Kunst besaß, Leben zu retten und zu heilen. Wäre da nicht die Ideologie gewesen. Als gewaltbereiter Extremist reiste er in den 80er Jahren nach Saudi-Arabien, Pakistan und Afghanistan und lernte dort Osama bin Laden kennen. Al-Zawahiri war Teil der Gründungsgeneration von Al-Qaida, so Islamforscher Greg Barton. Vor 35 Jahren formten er und bin Laden Al-Qaida, das war 1988. Als bin Laden dann 2011 starb, wurde Al-Zawahiri Nummer 1. Das Ganze ist wie eine globale Kooperation. Ein Netzwerk wie eine Firma. Osama bin Laden und al-Zawahiri blieben ihr Leben lang zusammen, planten die Terroranschläge vom 11. September. Und jetzt? Chef und Stellvertreter tot, die alte Garde Al-Qaidas ausgelöscht und die Terrororganisation damit auch? Keineswegs, sagt Hassan Abu Hania, Terrorismusforscher aus Jordanien. Der Tod von al-Zawahiri wird keinen großen Einfluss auf die Terrororganisation haben. Sein Tod ist mehr ein symbolischer Akt, kein strategischer Erfolg in der Terrorbekämpfung. Denn Al-Qaida hat sich verändert. Sie ist nicht mehr die zentral gesteuerte Terrororganisation mit klarer Hierarchie wie vor dem 11. September. Jetzt ist es ein Splitternetzwerk mit verschiedenen autonomen Ablegern, so wie im Maghreb, in Mali und südlich der Sahara. Diese Veränderung beschreiben Terrorismusbeobachter übereinstimmend. Al-Qaida fungiere wie ein globales Netzwerk mit eigenen Untergruppen, fast wie Filialen, die vor Ort für ihre Interessen kämpfen. Vor allem in Afrika sind starke Gruppen aktiv. Franchise-Unternehmen, nennt sie Matthew Levitt vom Washington Institute. Kommt der nächste Al-Qaida-Chef aus Afrika? Da die Gruppen in Afrika derzeit sehr stark sind, ob in Somalia oder in Mali, gab es von der UN einige Spekulationen, ob der nächste Führer von dort stammt. Ich bezweifle das, weil es eine riesige Veränderung der Ausrichtung wäre. Und der Fakt, dass al-Zawahiri in Kabul in einem Gästehaus des Innenministers gewohnt hat, zeigt, dass Al-Qaida bei den Taliban in Afghanistan einen sicheren Hafen gefunden hat. Ein sicherer Hafen, aber längst nicht der einzige Ort, in dem Al-Qaida stark ist. Und genau das mache es schwer, die Terrororganisation zu bekämpfen, sagt Ahmed Sayed Ahmed, Forscher für internationale Beziehungen am Al-Ahram-Zentrum in Kairo. Das ist in der Tat schwierig, weil Al-Qaida das Konzept der Schläferzellen hat, ob in den Bergen, Höhlen oder unter der Zivilbevölkerung in den Städten. Die Anschläge werden mit moderner Technik geplant, soziale Netzwerke zur Rekrutierung genutzt. Die Organisation finanziert sich durch Geldwäsche, Drogenanbau und Schmuggel. Eine dezentrale Organisation mit vielen Zweigstellen, die unabhängig voneinander operieren, ohne Befehle zu erhalten. Das ist das Arbeitssystem von Al-Qaida und das macht es schwer, den Terror auszurotten. Aber wie mächtig ist Al-Qaida überhaupt noch? Die Extremisten seien im Nahen Osten in den vergangenen Jahren sehr geschwächt worden, auch durch den uncharismatischen Führungsstil al-Zawahiris und die Konkurrenz zur Terrororganisation Islamischer Staat, so Matthew Levitt. Al-Qaidas al-Zawahiri hat die junge Generation nicht angesprochen. Er stand weder für TikTok-Videos noch für eine snappy Bildsprache, sondern konnte nie widerstehen, stundenlange Vorträge zu halten oder hunderte Seiten lange Monologe zu halten, die sich niemand anhören wollte. Al-Zawahiri war nicht nur ein alter Mann, er war ein grummeliger alter Mann. Vor allem das Erstarken des IS machte Al-Qaida Konkurrenz und stellte die bisherige Nummer 1 des Dschihadismus in den Schatten. Der IS ist sozusagen das bestialische Kind Al-Qaidas. Die IS-Anhänger waren ungeduldiger, haben sofort ein Kalifat ausgerufen. Jeder konnte beim IS mitmachen, während Al-Qaida nur die Besten in ihre Kreise aufnahm. Der Tod al-Zawahiris birgt für Al-Qaida eine Chance, eine Gelegenheit, Al-Qaida ins Jahr 2022 zu bugsieren. In einem sind sich die Terrorismusforscher einig. Al-Qaida sei im Umbruchsprozess, geschwächt, aber noch lange nicht für tot erklärt. Denn selbst wenn man in der Lage sei, die Extremisten militärisch zu bekämpfen, so Beobachter, ideologisch sind Al-Qaida und der IS noch lange nicht besiegt. Vielleicht werden wir irgendwann sagen, das war der Beginn vom Ende von Al-Qaida, vielleicht aber auch nur ein Moment der Verjüngung. Das Gleiche gilt für den IS. Ja, er ist in Teilen militärisch besiegt, aber solange wir es nicht schaffen, für Syrien eine Lösung zu finden, kann sich der IS dort im Osten erholen und wiederkommen. Es gibt keinen Sieg im Kampf gegen den Terror. Dieser Krieg geht für immer weiter.
Der islamistische Terrorismus wird fortbestehen. Anna Osius mit Einschätzungen. Corona, der Ukraine-Krieg, die Dürre. Die Menschen im ostafrikanischen Kenia sind hart getroffen. Am kommenden Dienstag stehen nun Präsidentschaftswahlen an. Viele im Land sind deswegen verunsichert, manche haben Furcht. Dafür gibt es Gründe. Nach den Wahlen von 2007 versank Kenia über Wochen in Gewalt und Chaos. Obwohl damals zwei zentrale Politiker offiziell auf derselben Seite standen. Heute sind sie Konkurrenten. Jeder von beiden will Präsident werden. Und so ist naheliegend, dass viele Angst haben vor neuen Auseinandersetzungen. Antje Diekans hat sich in Nairobi umgeschaut, hat junge Männer dabei begleitet, wie sie für ihren Kandidaten Wahlkampf machen.
Von der Ladefläche eines Kleinlasters aus versuchen junge Männer, Stimmung für ihren Kandidaten bei den anstehenden Wahlen zu machen. Gar nicht so einfach, wenn der klapprige Wagen durch die Schlaglöcher rumpelt und sie sich immer wieder festklammern müssen. Wahlkampf im Slum ist Knochenarbeit. Besonders rund um Dandora, der größten Müllhalde in Kenia. Leben bedeutet hier für die meisten vor allem Überleben. Umso mehr, seit die Preise für Nahrungsmittel wegen des Ukraine-Krieges und einer langen Dürre in Kenia explodiert sind, sagt Wahlkämpfer Stephen Aduda.
Life is very tough. The cost of buying food is on top.
Das Leben ist hart. Lebensmittel zu kaufen ist so teuer geworden. Aber wir verdienen nicht mehr Geld. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als weniger auszugeben. Wir haben gerade noch genug, um Essen und Miete zu bezahlen, mehr nicht.
I'm paying rent, and that's it.
Sein kleines Team macht Pause an einer Tankstelle. Mehr als der Geruch von Benzin und Diesel liegt hier schon der Gestank von Abfall in der Luft. Die Viertel um die Müllhalde gehören zu den ärmlichsten in der Hauptstadt Nairobi. Die Kriminalität ist hoch, viele nehmen Drogen. Als nach den Wahlen 2007 in Kenia Gewalt ausbrach, wurden hier Dutzende Menschen getötet. Wenn es darum geht, was sie damals, teils noch als Kinder, gesehen haben, reden alle im Wahlkampfteam durcheinander. Sie erzählen, dass Frauen vergewaltigt wurden und Nachbarn aufeinander losgingen.
So many things happened.
People were raped
to fight against your neighbor.
Some were left homeless because their homes were burned.
Häuser brannten nieder. Viele Kenianerinnen und Kenianer lassen diese Erinnerungen nicht los. Sie fürchten vor jeder Abstimmung, dass es wieder Auseinandersetzungen geben könnte. Zumal Politiker, die in Verdacht standen, Gewalt angezettelt zu haben, auch jetzt wieder im Rennen sind. 2007 waren Raila Odinga und William Ruto offiziell noch auf einer Seite. Dieses Mal treten sie gegeneinander an. Stephen Aduda und sein Team werben für Odinga. Ich habe ihn schon immer unterstützt. Er ist sehr offen und ehrlich. Raila Odinga gehört zur Volksgruppe der Luo, die vor allem rund um den Viktoriasee im Westen Kenias ihre Heimat hat. Er wollte schon mehrfach Präsident werden, unterlag aber immer dem Kandidaten der Kikuyu, der größten Volksgruppe. Bei dieser Wahl haben die erstmals seit 30 Jahren keinen eigenen Vertreter im Rennen. Das könnte problematisch werden, meint Stephen Aduda. Es gibt diese Zukunftsangst, denn sie waren lange nicht ohne Macht in Kenia. Der amtierende Präsident Uhuru Kenyatta, ein Kikuyu, unterstützt jetzt seinen ewigen Gegner Raila Odinga. Das Verhältnis zu seinem bisherigen Vizepräsidenten William Ruto ist dagegen schon seit langem völlig zerrüttet. Die beiden waren sowieso immer nur ein Zweckbündnis, das nichts anderes einte, als dass sie sich beide wegen der Gewalt nach den Wahlen 2007 vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten sollten. Allianzen wechseln schnell in der kenianischen Politik, stets nach dem Motto, das einer der Wahlkämpfer so zusammenfasst.
That's what happens. I scratch your back, you scratch mine.
Eine Hand wäscht die andere. Letztendlich geht es immer um Geld. Volksgruppen unterstützen ihren Kandidaten, weil sie sich davon Besserungen für das eigene Leben erhoffen. Mehr Schulen und Straßen in ihrer Region. Meist profitieren dann aber doch nur wieder die Politiker selbst. Die Familie Kenyatta gehört zu den reichsten in Kenia. Der Vater des jetzt abtretenden Präsidenten war der erste Staatschef des Landes nach der Unabhängigkeit. Auch Raila Odinga ist schon der zweite in seiner Familie in der Politik und muss sich um seine Finanzen keine Sorgen machen. Da fragen sich manchmal selbst die Wahlkämpfer, wo bleiben eigentlich wir? Stephen Aduda, der wie so viele rund um Dandora von einer Musikkarriere träumt, hat dazu zusammen mit einem Freund ein Lied gemacht. Der andere Musiker nennt sich Ramsizo und erklärt, dass es um einen Bürger geht, der von den Politikern einen Neuanfang verlangt.
It is about a citizen demanding change. So it goes like this.
Auch ich will eine bessere Ausbildung und eine bessere medizinische Versorgung, rappen sie. Auch ich will, dass meine Träume wahr werden. Doch egal, wer von den Kandidaten gewinnt, die Realität für die Menschen rund um die Müllhalde wird weiter nichts mit ihren Träumen zu tun haben.
Soweit Antje Diekans mit einem Stimmungsbild aus Nairobi. Es gibt einige Länder auf diesem Globus, die sich eine neue Hauptstadt gebaut haben oder dabei sind, eben das zu tun. Weil die alte Hauptstadt aus allen Nähten platzt, Bewohnerinnen und Bewohner in Verkehr und Abgasen zu ersticken drohen. Und auch, weil es Projekte sind, die Prestige und Ansehen heben sollen. Nusantara, so heißt die neue Hauptstadt Indonesiens. Eine jahrzehntealte Idee soll jetzt Wirklichkeit werden. Bis 2024 schon sollen erste Ministerien umziehen. 2045 soll sie fertig sein. Nusantara, im Osten von Borneo, weit entfernt von der alten Hauptstadt Jakarta, wo in Teilen der Boden jedes Jahr bis zu 25 Zentimeter absackt. Was gibt es schon zu sehen in Nusantara? Lena Bodewein hat sich dorthin begeben.
Ein blauer Würfel, goldene, kreisförmige Plakette darauf, eine Warnung, nicht beschädigen, nicht entfernen, sonst 500 Millionen Rupia, also 30.000 Euro Strafe. Der Titik Null, Nullpunkt, auf Deutsch wohl Grundstein für die neue Hauptstadt Indonesiens. Nusantara, so soll die neue Hauptstadt heißen, Archipel, wie Indonesien eben ein riesiger Archipel mit 17.000 Inseln ist. Außer blauem Würfel und weißer Schrift ist noch nicht viel zu sehen. Trotzdem ist der Nullpunkt ein beliebtes Fotomotiv für die selfiefreudigen Indonesier. Noch stehen hier im Osten von Kalimantan, wie der indonesische Teil der riesigen Insel Borneo heißt, zahlreiche Bäume, die abgeholzt werden. Rückewagen transportieren Stämme um Stämme ab. Aber es ist kein Regenwald, der weichen muss, sondern Eukalyptusplantagen für Papier und Pulp. Das große Ziel ist,
die Stadtplanung sieht vor, dass von 256.000 Hektar Land 75% begrünt sind. Drei Viertel der Stadtfläche bleiben grün oder werden grün. Es geht also gar nicht um Abholzung, sondern im Gegenteil, um die Chance, den tropischen Wald wieder aufzuforsten.
So die Idee, die alle Gegner beruhigen soll. Die grünste und nachhaltigste Stadt der Welt soll die neue Hauptstadt werden. Sidik Pramono, der Kommunikationschef für das Hauptstadtprojekt, sitzt noch in Jakarta, während er das erzählt. Was für ein Kontrast vom Lärm her. Und schwer zu überhören, warum eine neue Hauptstadt gewünscht ist. Der Regierungssitz soll heraus aus dem verstopften und versinkenden Moloch Jakarta. Bauleiterin Irene Lukas steht an der gigantischen Baustelle für den Sepaku Semoy-Damm. Es wird gebaggert, ausgehoben, befestigt, in einem Affenzahn.
So our target is,
unser Ziel ist, dass die Staumauer bis September fertig ist.
Reaching the elevation is about in September.
Nächstes Jahr September? Dieses Jahr? Verrückt, oder?
It's crazy, right?
Die Wasserversorgung, besonders wichtig, gerade nach dem Mangel in Jakarta, wo illegale Wasserentnahme dafür sorgt, dass die Stadt weiter versinkt. Präsident Jokowi selbst hat den Druck für den Bau während eines Besuchs erhöht, erzählt die Bauleiterin. Sie sollen vor dem Plan fertig sein, weil wie überall auf der Welt die Pandemie auch hier alles verzögert hat. Weil hinterfragt wird, ob ein solches Projekt in Zeiten der Krise notwendig ist. Und weil Präsident Joko Widodo nur noch bis 2024 im Amt ist. Die jahrzehntelange Idee einer neuen Hauptstadt wirklich in die Tat umzusetzen, dessen möchte er sich rühmen können.
It's crazy, right? But we have to. Yeah.
Sie nimmt die Herausforderung an, weil sie stolz ist, an dem Projekt mitzuwirken.
So the solution is from the problem is.
Die Lösung des Problems ist mehr Arbeiter, mehr Ausrüstung, mehr schwere Maschinen und Überstunden.
Working overtime.
Bis Ende 2023 soll der Damm voll sein. Teile des Projekts, die grundlegende Infrastruktur etwa, werden aus dem Staatshaushalt finanziert, erklärt Sidik Pramono, der Kommunikationschef. Aber das sei klar keine Belastung, sondern eine Investition. Und die werde dann genutzt, um Investoren anzulocken. Die Sorge, dass China, wie in vielen anderen Ländern Südostasiens, durch große Geldanlagen Macht bekommt, wiegelt er ab. Es gebe Rahmenbedingungen, die erfüllt werden müssen.
Und wenn die stimmen, dann sind wir offen für alle Investoren. Da gibt es auch keine Präferenz, woher sie kommen.
Ein Straßenimbiss zwischen Balikpapan und Samarinda, dort, wo die Hauptstadt irgendwann sein soll. Ein mit Wachstuch bespanntes Sitzpodest, bitte ohne Schuhe zu nutzen. Dort serviert Erna auf Plastiktellern Pecel, Gemüse mit Erdnusssoße.
Ich habe vorher in Balikpapan gelebt, da war die Konkurrenz zu groß. Aber hier kommen viele Bauarbeiter und Lkw-Fahrer vorbei für Frühstück und Mittagessen. Und wenn die Hauptstadt da ist, werden es noch viel mehr werden. In den Jahren bis dahin werden sie mich alle schon kennen und schätzen gelernt haben.
Für Erna ist der Schritt hierher klar eine Investition in die Zukunft, die viel verspricht. Andere äußern sich besorgter.
Die Umsiedlung der Hauptstadt wird sich auf jeden Fall auf die Umwelt auswirken, besonders für Orang-Utans und andere Wildtiere.
Sagt Dr. Reni von der Orang-Utan Foundation International, einer Stiftung, die seit vielen Jahrzehnten in diesem Teil Borneos arbeitet. Denn auch wenn Nusantara eine grüne Stadt wird, wachsen dort nicht die Bäume, die Orang-Utans benötigen. Und auch wenn die Planung Korridore und Barrieren vorsieht, ist es schwer, wilden Tieren vorzuschreiben, wie sie sich bewegen sollen.
Es ist bereits ein fragiles Ökosystem, wenn man es aus der Umweltperspektive betrachtet. Man kann also nicht einfach seine Absicht erklären und losbauen.
Tiok, einer der beratenden Architekten in der ersten Planungsphase, hält das Ganze für überstürzt.
Man muss Studien machen. Ja, es gibt schon welche, aber richtige, langandauernde Studie. Das braucht man, um das Ökosystem während der verschiedenen Jahreszeiten zu beobachten. Monsunsaison und so weiter.
Bis 2045 soll Nusantara fertig sein. Sollen 2 Millionen Menschen eine neue Heimat haben, nämlich die nachhaltigste Stadt der Welt. eigentlich.
Es kann beweisen, dass Indonesien es mit der Nachhaltigkeit ernst meint oder einfach weitermacht wie bisher.
Eine Chance und Gefahr.
Lena Bodewein aus Nusantara, der neuen Hauptstadt von Indonesien. Das war das Auslandsmagazin am Samstagmittag. Die Themen heute: der Atomwaffensperrvertrag und die Terrororganisation Al-Qaida. Themen auch die Wahlen in Kenia und Indonesien, dass sich eine neue Hauptstadt baut. Haben Sie Dank, dass Sie uns begleitet haben. Mein Name ist Susanne Elka-Fief. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.